In der Bücherbar Oktober habe ich den Buchautoren und Buchillustratoren Frank Ruprecht aus Erfurt vorgestellt. Obwohl er inzwischen zahlreiche Kinderbücher illustrierte und selbst auch Texte schrieb, begann seine Karriere nicht als Grafiker oder Schriftsteller. Seinen Werdegang schildert er nun wie folgt.
Ich bin nicht über die Grafik gekommen, sondern ich bin über einen schlechten Schulabgang, sollte ich einen anständigen Beruf, nachdem meine beiden Brüder bereits promoviert hatten und ich war der kleine Nachkömmling. Gut, was war damals mit Renommee versehen als einziger Beruf? Das war Buchhändler. Also kurzum, ich machte eine Buchhandelslehre und das heißt im Verlag, sodass ich also auch gleich das Büchermachen gelernt habe. Irgendwann war ich auf der Buchhändlerschule in Köln. Das heißt also, ich war da, wohnte damals in Stuttgart, ging nach Köln, um dort auf der Buchhändlerschule nicht nur das Fach zu lernen, sondern auch gleichzeitig meine Frau, die mich bis vor 3 Jahren begleitet hat. Ja, ich habe dann angefangen, Kunst zu studieren, was ich eigentlich vorher vorhatte. Aber mein Vater war der Meinung, das ist eine brotlose Kunst und damit könnte ich nichts anfangen. Und dann hatte ich noch im Hinterkopf, ich möchte Musik machen oder Schauspiel, also jedenfalls irgendetwas Musisches. Ist aber alles nichts geworden. Ich wurde Werbegrafiker, nachdem ich an der Folkwangschule in Essen studiert hatte. Damals eine der renommiertesten Schulen neben Ulm. Ja, da war Essen eigentlich die Folkwangschule das Beste, was es gab.
Gut, dann haben Sie also Werbegrafiker studiert gehabt und haben auch in dem Beruf gearbeitet.
Habe auch in dem Beruf gearbeitet als Werbegrafiker, habe gleichzeitig noch Fotografie studiert, ja, habe dann in Werbeagenturen in Essen, Düsseldorf und Köln gearbeitet, bis ich meinem Arbeitgeber ein unflätiges Wort an den Kopf warf und daraufhin fristlos entlassen wurde. Ich bin der Meinung, dass dieses Wort angebracht war, aber das Degustibus
gehörte nicht zum Ton.
Naja, und das war gerade mit einem neuerlichen Umzug, einem von etwa 16 Umzügen verbunden. Und wir zogen von Köln ins Bergische Land nach Bergisch Gladbach. Arbeitslos in einem total verrotteten Haus. Und ich rief am nächsten Tag, nein, ich rief nicht, ich schrieb einen Brief an die Kulturreferentin der Stadt Bergisch Gladbach. In dieser Stadt sei es ja trostlos, es ist nichts los, kulturell. Daraufhin war die Dame am nächsten Tag bei mir und sagte, was ich denn für ein arroganter Hund sei, hier sei sehr viel los. Ja, und 14 Tage später nahm sie mich mit auf die Frankfurter Buchmesse, stellte mich sehr vielen Verlagen vor. Sie war da also äußerst integriert in diese Kreise. Ich lernte dann auch selbst einige Verleger kennen und fing das Büchermachen an. Also zuerst habe ich Kalender gemacht, Layouts geklebt und so weiter. Es war also nicht der Traum meiner Träume. Und eines Tages kam ein Verleger auf mich zu und sagte, Frank, hast du nicht mal Lust, ein eigenes Buch zu machen? Und daraufhin sagte ich, grundsätzlich ja, aber da müsste ich viel Zeit haben, denn ich habe nichts. Ich müsste noch was machen. Es stimmte nicht ganz, ich hatte zu Hause ein angefangenes Buch, aber das war noch nicht ganz in meiner Vorstellung gediehen. Daraufhin sagte ich dem Verleger, nachdem er drängte und meine Frau, die mit auf der Messe war, mich unterm Tisch trat, hör mal Frank, überleg doch mal. Naja, und ich machte einen Zug durch die Buchreihen, kam zurück und sagte, ja, ich mach's. Und 14 Tage später war das Buch da. Und es wurde kein himmelhoch jauchzender Erfolg, aber es wurde immerhin ein Buch und daraus wurde ein zweites, ein drittes und es ging dann irgendwann bis zum 30. Buch. Zwischendurch habe ich zu den meisten der Bücher die Texte selber geschrieben, aber auch sehr viele Kollegen illustriert, sodass also insgesamt etwa 350 Bücher entstanden sind.
Das ist eine ganze Menge. Also wenn man die lesen will, braucht man ein ganzes Jahr, wenn man jeden Tag eins nimmt.
Nun sind es ja Gott sei Dank Bilderbücher, die meistens nur 32 Seiten haben.
Und Ihr erstes Buch war aber, das haben Sie selbst als Autor verfasst.
Ja. Aha. Die Geschichte von Friedrich der Schnecke und anderen Tieren, da ging es damals um Hausbesetzung. Und ich bin ein unverbesserlicher 68er und habe das also auch in meinen Büchern immer
dokumentiert
und zum Vordergrund gebracht, ja.
Herr Ruprecht, muss ja trotzdem diese Liebe zur Literatur irgendwo einen Ursprung haben. Ist das aus dieser Verlagstätigkeit gekommen oder welchen Anteil hat denn Ihr Elternhaus dabei gehabt, den Weg zur Literatur zu ebnen?
Ich bin also mit Büchern im Prinzip groß geworden. Meine Eltern haben gelesen bis zum Gehtnichtmehr, meine Brüder haben gelesen und ich habe auch gelesen, allerdings immer das Falsche. Mein mittlerer Bruder, der sechs Jahre älter ist als ich, der kontrollierte immer, was ich abends im Bett las. Und wenn es nicht in seiner Vorstellung war, dann
hat das weggenommen.
Nahm er mir das Buch weg. Ja. So dass ich also schließlich, ich hatte so einen ledernen Schutzeinband, mir um meinen Karl May gelegt habe, so dass er das nicht mehr auf den ersten Blick sehen konnte. Ne?
Ja, die Rolle der großen Brüder beim Lesen. Das ja. Ja, aber das ist natürlich auch für mich war das auch immer reizvoll, die Sachen zu lesen, die mein großer Bruder gelesen hat, ne, um da so ein bisschen Vorlauf zu bekommen.
Also nee, das war bei meinem Bruder wirklich harter Tobak. Das mit 12 Jahren oder sowas hätte ich nicht wert das Leiden lesen mögen.
Ja, ist klar. Und wann haben Sie denn angefangen zu schreiben? Damals schon in der Schulzeit?
Nein, das heißt, da habe ich halt meine normalen Schulaufsätze geschrieben. Ja. Aber richtig angefangen habe ich vor 35 Jahren etwa.
Also jetzt mal von der Kirche her gesehen, wären Sie ein Spätberufener.
Genau, obwohl ich es immer vorher wollte. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich selbstständig machen wollte. Es bedurfte also dieses unflätigen Wortes für meinen Arbeitgeber, damit ich endlich frei war und arbeitslos und frei arbeiten konnte. Das heißt, schreiben konnte, malen konnte. Dann kam noch erquickend dazu, dass ich hatte mittlerweile zwei Töchter und da ich mit denen immer in den Sandkasten gehen musste, habe ich für mich die freie Kunst erfunden, so dass ich auch abends beschäftigt war und nicht in den Sandkasten musste. Ich weiß, das ist nicht sehr fair von mir, aber es gibt größere Vergnügen, als mit kleinen Kindern sich im Sand rumzuprügeln.
Wie hat Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie plötzlich anfangen zu schreiben?
Meine Frau hat mich voll unterstützt in meiner Arbeit. Meine Töchter fanden es grässlich, dass ich das machte, und zwar aus dem einzigen Grund, weil ich mich kaum um sie kümmerte, weil ich immer am Schreiben und am Malen und am Zeichnen war. Ja, und die Außenwelt, das ist, glaube ich, das Natürlichste der Welt, dass alle Leute, die irgendetwas Bleibendes hinterlassen, irgendwo bewundert werden. Und so ging es mir auch und ich habe das natürlich auch irgendwo genossen.
Wenn Sie jetzt Texte schreiben und wenn Sie Töchter haben, ist das natürlich noch so ein bisschen Risiko hinten dran. Waren die dann auch die Ersten, die Ihre Texte kritisiert haben?
Wer jetzt? Entschuldigung.
Die Töchter.
Die Töchter haben sich eigentlich strikt geweigert, die zu lesen und angucken vielleicht mal, aber lesen war nicht. Aber dafür sind sie heute meine strengsten Kritiker und Lehrer.
Haben Sie diese Erstkritik dann Ihrer Frau überlassen? Oder Profis?
Nein, es ist eigentlich gar nicht. Ich habe es Profis überlassen. All dieweil meine Frau sehr spontan war und im Grunde genommen nach dem ersten flüchtigen Lesen sagte, nee, das ist nix. Und wenn ich so eine Negativkritik höre, dann mag ich auch gar nicht weitermachen, denn glaube ich, das lohnt sich nicht. Und da ich von Ideen nur so überquelle, habe ich halt mit was Neuem angefangen. Ne? Sodass ich heutzutage, glaube ich, 50 unveröffentlichte Manuskripte im Schubfach habe.
Aha, gut, das wäre doch die Frage nachher gewesen, was noch im Schubfach liegt. Also 50. Sie haben ja natürlich aufgrund Ihrer Tätigkeit als Buchverleger den ganzen Werdegang eines Buches vom Einreichen des Manuskripts bis zum Drucken, den haben Sie ja selbst miterlebt und auch mitgestaltet. Mhm. Sodass Sie also auch wussten, ich gehe lieber zu einem Lektor und lasse die Geschichte lektorieren und kritisieren, als dass ich das jetzt jemanden so aus der Verwandtschaft überlasse.
Ich hatte auch da wieder großes Glück. Ich habe Freundschaft mit einem Verleger geschlossen und habe diesen Weg nicht über den Lektor gemacht, sondern direkt über den Verleger. Denn das habe ich später gemerkt und zwischendurch auch, dass, wenn man irgendwelche neuen Wege beschreiten will, es wahnsinnig schwer ist. Lektoren, zumindest also heutige Lektoren, die alle frisch von der Uni kommen, denen bin ich zu didaktisch und zu professorisch, professoral, da kriege ich also keinen Blumenpott auf die Erde. Aber das ist ja auch, irgendwann muss man der Jugend mal neuen Leuten das Nachkommen zugestehen.
Da muss man für sich selbst dann eigene Wege suchen.
Eben, ja. Und die habe ich jetzt auch gefunden, indem ich nämlich einige Bücher, unter anderem dieses, was vor Ihnen auf dem Tisch liegt.
Wo der Pfeffer wächst, heißt es.
Mhm. Ja. Daraus ist jetzt ein Musical geworden, mit großem Erfolg, so erfolgreich, dass es übergeschwappt ist bis nach Kanada und dort irgendwann zur Aufführung kommen wird. Was mich natürlich freut, so dass es ist wieder eine völlig neue Perspektive da, ne?
Ja, klar, zum Musical, das hat man als Buchautor oder Illustrator gar nicht so im Plan so, ne?
Wobei, also ich komponieren tue ich immer noch nicht. Ich mache halt die Dekoration und die Hintergrundprojektion und so weiter und so fort. Bei diesem Buch ist es noch relativ einfach, weil alles existiert. Die Illustrationen stehen und der Text ist auch völlig klar. Aber jetzt habe ich, und wiederum habe ich großes Glück gehabt, in Köln einen Komponisten kennengelernt, der das auch gesehen hat, dieses, wo der Pfeffer wächst, und gesagt hat, Mensch Frank, wir machen zusammen ein eigenes Musical. Ja, und jetzt sitze ich zu Hause gerade dran an des Kaisers neuen Kleidern.
Also eine völlig neue Entwicklung.
Eine völlig neue Entwicklung, ja. Aber man muss irgendwann einsehen, wann es vorbei ist, ne?
Wo der Pfeffer wächst, das ist eine Geschichte, die Sie geschrieben haben.
Und da geht es um eine Mäusefamilie.
Familie Langzahn bewohnte das schönste Haus in der Straße. Das Haus ist mir nicht in den Schoß gefallen, sagte Vater Langzahn zu seinen neidischen Nachbarn. Ich habe hart darum kämpfen müssen. Dabei zeigte er ihnen seine langen Zähne und die Nachbarn wichen ängstlich ein paar Schritte zurück. Langzahn pflegte dann für gewöhnlich seine Daumen über dem Bauch zu zwirbeln und zu sagen, »Von nichts kommt nichts.« Und seine Frau Plüschnase beeilte sich hinzuzufügen, »Ohne Fleiß kein Preis.« Jeden Morgen um 7:30 verließ Vater Langzahn das Haus, um in einem Supermarkt Lebensmittel zu klauen. Wenig später ging dann auch Mutter Plüschnase, weil sie den neuesten Nachbarschaftsklatsch hören wollte. »Seid hübschartig«, sagte sie zu ihren Kindern, »ich werde bei Zeiten zurück sein.« Und dann waren Molly und Wolle allein, Tag für Tag. Bis auf Sonntag und Weihnachten, da hatte der Supermarkt zu. Sie hatten keine Lust zu spielen, weil sie schon alle Spiele kannten, sie mochten nichts fressen, ihre Bäuche waren zum Platzen voll. Sie redeten auch nicht mehr miteinander, alle Geschichten waren erzählt. »Ganz schön langweilig«, seufzte Molly, und da kratzte es zaghaft an der Tür. Gleich den Bewohnern dieses Hauses klopft jemand an die Tür. Es ist eine schwarze Maus, die um Asyl bittet. Und da die Kinder von ihren Eltern geimpft worden sind, dass man fremde Leute nicht zur Tür reinlässt und dann auch noch so fremd aussehende, machen sie zuerst Schwierigkeiten. Und dann erzählt die schwarze Maus ihre Lebensgeschichte. Daraufhin ist Molly voller Mitleid und sagt, komm rein, du kriegst jetzt erstmal was zu futtern. Und sie haben unendlich viele Vorräte, sie können gar nicht essen, was sie selber alles verputzen können.
Großer Käse, in dem die schwarze Maus gerade verschwindet und sich satt essen ist auf diesem Bild hier zu sehen. Und daneben ein Apfel, also jede Menge Köstlichkeiten für kleine Mäuse.
Und jetzt bekommst du erstmal was zu futtern, sagte Molly. Da ist leckerer Käse. Aber friss nicht vom Rand, sondern knabbere noch ein paar Löcher hinein. Dann merken unsere Eltern nix. Ach du dicke Scheiße, kreischte Wolle, als der Käse nur noch ein einziges Loch war. Der im Regen steht, hatte eben großen Hunger, sagte Molly. Und außerdem haben wir noch ganz viel anderen Käse. »Ihr seid wirklich nett«, sagte der im Regen steht. »Ihr seid die Einzigen in dieser Stadt, die mich reingelassen haben. Alle anderen haben nur gesagt, ich solle dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ich weiß aber nicht, wo das sein soll. Zurück nach Hause kann ich nicht mehr. Es geht nicht. Noch nicht.«
Frank Ruprecht las aus seinem Buch »Wo der Pfeffer wächst«.